Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Den Sport hat heute Abend Julia Büchler für uns und Konstantin Schreiber die Nachrichten.
Guten Abend. Hallo.
Guten Abend.
Der Countdown läuft. Gleich sind es nur noch 75 Tage bis zum Sportgroßereignis, das gefühlt ganz Deutschland in seinen Bann ziehen wird. Die Fußball-Europameisterschaft bei uns vor der Haustür im eigenen Land. Damit daraus ein Europamärchen werden kann, muss auch das Sicherheitsgefühl stimmen. Solche Szenen wie in der Bundesliga darf es nicht geben. Und auch ein Anschlag wie zuletzt in Moskau durch den IS, den sogenannten Islamischen Staat, soll hierzulande niemandem Angst machen. Die Bundesregierung hat Grenzkontrollen während der EM angekündigt. Und es gibt noch andere Sicherheitschecks, die längst angewandt werden, ohne dass wir davon etwas mitbekommen. Meine Kollegen Tobias Gellert und Moritz Kotlin haben sogenannte Super-Recognizer begleitet. Das sind Menschen mit einer besonderen Wiedererkennungsfähigkeit.
Ein Blick auf Gesicht, Kleidung, Haltung reicht. Danach weiß er, ob die, die einer Straftat verdächtigt werden, in den Zug nach Kiel steigen. Eine Stunde bevor sie ankommen, sieht sich André M. die anreisenden Fußballfans über die Kameras des Lübecker Bahnhofs an. Als Super-Recognizer hat er sich schon vor ein paar Tagen jeden Verdächtigen anhand von Bildern eingeprägt.
Heute haben wir die Fußballbegegnung Holstein-Kiel gegen Hansa Rostock. Und heute wollen wir versuchen.
Hast du jemanden erkannt, oder?
Ja, eine Person ist gerade durchgelaufen, wo ich sagen würde, die wäre interessant, die würde ich mir nochmal angucken wollen. Das könnte eine unserer gesuchten Personen sein.
Er selbst darf nicht erkannt werden. Seine Fähigkeiten setzt der Bundespolizist fast täglich ein. Er erkennt jemanden sogar, wenn dieser sein Äußeres verändert, oft auch Wochen, Monate, Jahre später. Es ist eine angeborene Fähigkeit, die nur 1-2% aller Menschen haben. Auch heute stellt er das wieder unter Beweis.
Hier vorne schwarze Spacecap, der dünne, schwarze Kapuze.
Ja, könnte der mit der Kapuze in der Mütze sein.
Es ist hundertprozentig.
Der erste, den er gemeinsam mit anderen Super-Recognizern heute wiedererkannt hat. Kurz danach entdecken sie noch einen zweiten mutmaßlichen Straftäter. Es werden die Personalien festgestellt, dann können beide wieder gehen. Wichtig ist nur ihre Identität, zu wissen, wer sie sind, sagt die Bundespolizei.
Selbst wenn man entkommt bei einer Straftat, dass man sich nicht sicher sein kann, sondern dass es auch im Nachgang die Möglichkeit gibt, dass man identifiziert wird.
Auch im Stadion, im Gästeblock sehen sie sich mit spezieller Technik jeden Einzelnen genau an. 113 Super-Recognizer hat die Bundespolizei bundesweit im Einsatz. In Flughäfen, Bahnhöfen, bei Demonstrationen oder eben bei Fußballspielen. Unauffällig sein und Konzentration, das A und O in ihrem Job.
Man sieht die Person und man hat sofort dieses Bauchgefühl, dass man weiß, okay, das ist die Person zu dem Bild, was ich mir vorher angeguckt habe.
Ich bin total zufrieden, dass das nur 13 sind. Beim letzten Mal Bergedorf waren es 52 und Hannover waren es über 70. Da habe ich dann wirklich 3 Tage gebraucht, bis ich das nicht mehr im Kopf hatte, so nach dem Einsatz. Da wachst du nachts auf und hast sofort Personen im Kopf.
5 der Gesuchten entdecken sie heute. Von allen haben sie jetzt die Personalien. Super-Recognizer wie André M. sollen auch bei einer Fußball-EM im Sommer eingesetzt werden. Laut Bundespolizei arbeite man eng mit internationalen Behörden zusammen, um möglicherweise auch ausländischen Straftätern auf die Spur zu kommen.
Auch beim nächsten Thema geht es um Sicherheit. Haben wir noch die Kontrolle über unsere eigene Stimme? Diese klingt wie meine, aber sie könnte genauso gut auch von einer künstlichen Intelligenz stammen. In Zukunft werden wir wohl viel häufiger damit konfrontiert werden, dass unsere eigene Stimme oder die von Verwandten, von Freunden durch eine KI nachgestellt wird, zum Verwechseln ähnlich. Das eben war ich selbst, aber es geht auch ganz leicht anders und zukünftig noch viel schneller, wie heute die US-Firma OpenAI verspricht. Sarah Schmidt.
Stimmen klonen, das können andere Sprachsoftwares schon länger. Ich mache den Selbstversuch. Ich nehme meine Stimme auf und füttere damit das Programm, das meine Sprechweise lernt. So kann ich meine künstliche Stimme erzählen lassen, was ich will. Ganz einfach per Texteingabe.
Das ist jetzt meine Chance, einmal in den Tagesthemen einen Osterflachwitz zu erzählen. Den tippe ich jetzt noch schnell fertig. Generieren. Dann mal hören.
Was macht ein Ei, wenn es auf den Osterhasen trifft? Es wirft sich in Schale.
Okay.
Lustige Spielerei oder doch ernste Gefahr? In meinem Selbstversuch muss die Sprachaufnahme eine Minute lang sein. Was OpenAI als Neuigkeit verkauft, ist die Geschwindigkeit. Jetzt sollen 15 Sekunden Aufnahme reichen. So könnte nicht nur mir jeder sekundenschnell alles in den Mund legen.
So, the change is really.
Was sich ändert, ist vor allem die Zugänglichkeit und die Qualität der Ergebnisse, die solche Anwendungen mittlerweile erzielen und dass sie allmählich in großem Umfang im politischen Bereich eingesetzt werden. Die eigene Anwendung halte OpenAI aus diesem Grund noch für die große Öffentlichkeit zurück, so das Unternehmen, das auch ChatGPT entwickelt hat. Nur wie sich das Ergebnis anhört, veröffentlicht das Unternehmen im Netz.
This story has been told and retold for thousands of years.
Ein Beispiel für mutmaßliche Desinformation durch künstliche Intelligenz: der US-Vorwahlkampf Anfang des Jahres in New Hampshire. Damals bekamen Wähler der Demokraten einen automatisierten Anruf, angeblich vom US-Präsidenten. Ihnen wurde eine aufgezeichnete Nachricht vorgespielt, vermutlich von einer mit KI erzeugten Klonstimme Joe Bidens. Die Wähler wurden aufgefordert, nicht zu wählen. In einem Statement hatten schon im vergangenen Jahr unter anderem Branchengrößen wie Bill Gates und OpenAI-Chef Sam Altman vor den Gefahren der KI gewarnt. Sie fordern mehr Kontrolle, auch um einen Wettlauf der Unternehmen zu verhindern. Vor rund einer Woche hatte die UN-Generalversammlung eine KI-Resolution verabschiedet. Das EU-Parlament will die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union mit dem sogenannten KI-Gesetz sicherer machen. Weltweite einheitliche Regelungen für KI gibt es bisher allerdings noch nicht.
Die Friedenstaube hat bei den Ostermärschen schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Als Symbol einer Bewegung, die bereits in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges am liebsten alle Waffen verschrottet hätte. So viel wie damals war die Taube lange nicht mehr zu sehen, doch in diesem Jahr ist sie zumindest präsenter als zuletzt. Der Krieg ist für uns alle wieder deutlich sichtbar geworden und näher gerückt, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten. Über die Osterbotschaften auf den Demonstrationen und aus der Politik und deren unterschiedliche Auslegung von Sicherheit berichtet Claudia Kornmeier.
Sie wollen Diplomatie statt Waffenlieferungen. Es geht ihnen dabei in diesem Jahr um Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch um den Krieg im Gazastreifen. In Berlin gehen für diese Forderung mit mehreren tausend die meisten Menschen auf die Straße. In anderen Städten kommen teilweise nur mehrere hundert zu den traditionellen Ostermärschen. Deutschland müsse friedensfähig, nicht kriegstüchtig werden, ist einer ihrer Slogans.
Ich finde, wir sollten diese Kriegshetze so nicht weitertreiben. Ich finde es ganz übel, dass von Kriegstüchtigkeit jetzt gesprochen wird, die immer wichtiger wird.
Der Kanzler wirbt in einer kurzen Osterbotschaft an die Bevölkerung dagegen dafür, dass Deutschland mehr in seine eigene Sicherheit investiert.
Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden, so lange wie das nötig ist. Wir tun das auch für uns, für unsere Sicherheit.
Die SPD steht derzeit in der Kritik, keine klare Haltung in der Ukraine-Politik zu haben. Nachdem Fraktionschef Mützenich ein Einfrieren des Krieges aufgeworfen hatte, muss sich die SPD-Spitze von Historikern aus der eigenen Partei Realitätsverweigerung vorhalten lassen, die hochgefährlich sei. Das greift CDU-Parteichef Merz in seinem wöchentlichen Newsletter auf. Es wäre daher sehr zu wünschen, dass sich die Ostermarschierer in diesem Jahr vor allem an Putin und sein Regime in Moskau richten und ihn auffordern, den Angriffskrieg gegen die Ukraine sofort zu beenden. Alles andere wäre auch bei den Ostermarschierern eine hochgefährliche Realitätsverweigerung. In einem etwas wortreicheren Video so auch Vizekanzler Habeck.
Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen. Alles andere wäre naiv. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Wir, Deutschland, die Europäische Union, wir müssen uns schützen, rundum, auch vor militärischen Angriffen.
In Berlin fand heute noch eine andere Demonstration statt, organisiert von Unterstützern der Ukraine.
Wir haben das Gefühl, dass die Menschen, die auf die traditionellen Ostermärsche gehen, Ukrainern und Ukrainerinnen leider nicht zuhören und nicht verstehen, welche Natur dieser Krieg ist und was nötig ist, damit man Frieden in der Ukraine, aber auch in ganz Europa wiederherstellen kann.
Ihre Forderung an die deutsche Regierung? Mehr Waffen für die Ukraine.
Und wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Konstantin.
Im Gazastreifen sind bei der Ausgabe von Hilfslieferungen nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds mindestens 5 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Zahlreiche Palästinenser hätten sich bei der Ankunft von mit Mehl beladenen Lastwagen versammelt, als Schüsse fielen und Panik ausbrach. Mehrere Menschen seien tödlich getroffen oder beim Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, von Lastwagen überfahren worden. Bundesfinanzminister Lindner hat steuerliche Entlastungen für Berufstätige angekündigt. Doch in diesem Jahr solle der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer angehoben werden, also der Teil der Einkünfte, auf den keine Steuern fällig werden. Er ist an das Existenzminimum gekoppelt. Lindner sagte im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur, die Sozialleistung Bürgergeld sei zum Januar überproportional erhöht worden. Deshalb solle nun auch die arbeitende Bevölkerung entlastet werden. Papst Franziskus hat im Petersdom die Feierlichkeiten zur Osternacht geleitet, nachdem er gestern seine Teilnahme am Kreuzweg aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. In seiner Predigt betonte Franziskus, das Osterfest und die Auferstehung Christi seien ein Zeichen der Zuversicht in Zeiten weltpolitischer Krisen. An dem Gottesdienst nahmen 6.000 Besucher teil. Höhepunkt der Osterfeiertage ist morgen die Messe auf dem Petersplatz.
Und wir kommen zum Sport, wo es in der Fußball-Bundesliga heute den Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund gab. Dabei ging es nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige. Doppelt bitter also für den Verlierer. Und das, Julia, war heute der FC Bayern.
Mit 0:2 verlieren die Bayern dieses Spiel zu Hause in der Arena. Und damit haben sie wohl auch die letzte Hoffnung auf die Meisterschaft verspielt. 7 Spieltage sind es noch und die Bayern liegen bereits 13 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Leverkusen. Trainer Thomas Tuchel war bedient.
Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir sind sehr enttäuscht über die Art und Weise, weil wir alle das Gefühl haben, dass wir in keiner Phase den Spirit und die Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, die nötig ist, um Fußballspiele zu gewinnen.
Für den Tabellenführer und vor allem für Trainer Xabi Alonso läuft es dagegen super. Er ist ein Erfolgsgarant, noch immer ungeschlagen in dieser Saison. Die Bayern hätten ihn ja gerne verpflichtet, aber Alonso will nicht. Gestern hat er verkündet, dass er definitiv ein weiteres Jahr in Leverkusen bleibt. Und hier gewinnt er auch heute wieder gegen Hoffenheim. Es ist ziemlich knapp, aber Alonsos Mannschaft zeigt wahre Meistermoral.
Xabi Alonsos Freude musste einfach raus. Zum 8. Mal in dieser Saison dreht die Werkself in der Nachspielzeit ein Spiel.
Haben Sie mal gedacht, heute verlieren wir?
Nein, ich habe nicht das gedacht.
Eigentlich war Bayer 04 die klar bestimmende Mannschaft. Doch den ersten Treffer machte Maximilian Bayer. Erster Schuss im Spiel für Hoffenheim, 1:0 in der 33. Minute. Trotz des Rückstands blieben Alonso und seine Leverkusener ruhig. Bis in die Schlussphase der Partie erarbeiteten sie sich Chancen wie hier Iglesias. Doch bis zur 88. Minute drohte die erste Saisonniederlage. Dann erlöste Robert Andrich alle Bayer-Fans. Der späte Ausgleich, wieder mal so ein Last-Minute-Tor von der Werkself.
Also ich habe ständig zu den Mitspielern gesagt, so eins machen wir auf jeden Fall. Also wir verlieren das Spiel heute auf jeden Fall hier nicht, dass wir es am Ende dann noch gewinnen. Spricht auch wieder für die Mannschaft.
Denn es kam, wie schon so oft in der Saison, Bayer blieb am Drücker und Patrick Schick traf in der 90. plus 1 tatsächlich noch zum 2:1-Sieg. Wahnsinn, aber in Leverkusen mittlerweile fast normal.
Leverkusen also im Dauerjubel. Beim VfL Wolfsburg hatten sie dieses Gefühl schon lange nicht mehr. 11 Spiele, um genau zu sein, bis heute. Dem neuen Trainer Ralf Hasenhüttl und seinem Assistenten, das ist Sohn Patrick, gelingt gegen Bremen ein perfekter Einstand. Der junge Hasenhüttl war bis vor gut 2 Wochen selbst noch Profi in der 3. Liga und jetzt ist der Co-Trainer seines Vaters. Die beiden offenbar ein Erfolgsduo.
Siegen macht Laune, Freude pur bei Ralf Hasenhüttl. Die Partie in Bremen aber hat es in sich. Rote Karte Nummer 1 für Werders Jung in Minute 43. Heißt Überzahlspiel für den VfL. Und diesen Vorteil nutzen die Wölfe direkt kurz vor der Pause aus. Maxence Lacroix macht Hasenhüttl happy. Das 1:0.
Ich bin wieder voller Energie.
Und trotzdem kommt es mir jetzt schon wieder vor, als ob ich wieder schon Monate im Geschäft bin, weil es war eine sehr intensive Woche. Und wenn man halt so lange raus ist, muss man sich erst wieder an dieses intensive Arbeiten gewöhnen. Aber ich habe ein geiles Team um mich herum, muss ich sagen. Und mit der Mannschaft macht es auch Spaß.
Intensiv geht's weiter. Mit der roten Karte Nummer 2. Dieses Mal für den VfL. Schon die dritte in der Saison für Lacroix. Damit wieder 10 gegen 10. Aber der VfL ist cleverer. Die 84. Spielminute. Lovro Meier macht alles klar mit seinem Tor zum 2:0. Wolfsburg gewinnt nach 11 sieglosen Spielen in Folge. Für Ralf Hasenhüttl ist es ein perfekter Einstand.
Die weiteren Ergebnisse: Leipzig, Mainz 0-0, Frankfurt, Union Berlin ebenfalls 0-0, Gladbach, Freiburg 0-3. Morgen gibt es 3 weitere Spiele. Augsburg empfängt Köln, Stuttgart trifft auf Heidenheim und Bochum hat Darmstadt zu Gast. Die Tabelle: 7 Spieltage vor Saisonende. Leverkusen ganz oben, 13 Punkte dahinter die Bayern, Stuttgart auf Platz 3 vor Dortmund und Leipzig. Bremen ist 10., Wolfsburg auf 14 und in der Abstiegszone Mainz, Köln und Darmstadt. 9 Tore in 90 Minuten, damit stehen die Frauen des VfL Wolfsburg im Pokalfinale. Die Gegnerinnen aus Essen, die hatten keine Chance. Das Ziel der Wolfsburgerinnen jetzt, Anfang Mai gegen Bayern oder Frankfurt, das entscheidet sich morgen. Den 10. Pokalsieg in Serie klar machen, mit dem Selbstvertrauen natürlich von heute.
Dieses Spiel, dieser Sieg, eine Herzensangelegenheit für Svenja Huth vor den Augen ihres Sohnes Emil.
Der war heute das erste Mal im Stadion. Ich glaube, er hat uns Glück gebracht, so ein Spiel heute abzuliefern. Nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Art und Weise. Macht uns sehr, sehr glücklich.
Wolfsburg von Beginn an in allen Belangen überlegen. Brandt bringt den VfL in Grün nach knapp einer Viertelstunde in Führung. Pajor erhöht nur 2 Minuten später auf 2:0. Nach Vorlage von Huth sorgt Endemann mit dem 3. Tor noch vor der Pause für eine Vorentscheidung. Auch ohne die verletzte Alexandra Popp setzen die Wölfinnen nach dem Wechsel das muntere Toreschießen fort. Erneut trifft Endemann, ehe Janssen mühelos auf 5:0 stellt. Das Eigentor von Jöster, 20 Minuten vor dem Ende, ein Tor mit Symbolcharakter. Essen bemitleidenswert überfordert gegen extrem spielfreudige Wolfsburgerinnen. Endemann krönt ihre starke Leistung mit einem Dreierpack. Schimaili demütigt die SGS mit einem Lupfer zum 8:0, ehe Huth den 9:0-Endstand herstellt. Wolfsburg gewinnt das 49. DFB-Pokalspiel nacheinander und zieht zum 10. Mal in Folge ins Finale ein. Und Klein Emil war mit dabei.
Und jetzt das Wetter und Sven Plöger. Sven, heute frage ich mal nach Frühlingswetter für den Osterspaziergang. Wenn wir dem großen Goethe folgen, gehört beides ja zusammen. Haben wir da eine Chance auf Goethe-Wetter morgen?
Ja, im Osten Deutschlands haben wir die Chance. Weiter nach Westen würde ich sagen, Frühlingsspaziergang mit Unterbrechungen durch einzelne Schauer, kurze Gewitter. Und ich mache jetzt ganz zu Beginn einen kurzen Serviceteil, deswegen, weil mich ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer das immer wieder fragen. Wann ist eigentlich der Ostersonntag? Also in diesem Jahr ist einfach, es ist morgen, aber ganz grundsätzlich. Es ist der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und damit ist der früheste Ostersonntag der 22. März. Und jetzt werden Sie sagen, na ja, aber manchmal, in der letzten Zeit eigentlich immer, ist der 20. März ja schon Frühlingsanfang, ab 2048 sogar der 19. März. Dann stimmt das ja gar nicht. Und da greift eine Kirchenregel. Die Kirche sagt, es ist immer der 21. März, wurscht, was die Astronomie sagt. Und der späteste Termin ist der 25. April. Den gibt es wieder 2038. Für den 22. März müssen wir noch mal 261 Jahre warten. So, jetzt gucken wir schnell aufs Wetter. Es gibt von Südwesten kommend ein Regengebiet. Das ist in der Westhälfte unterwegs, überquert uns. Morgen früh ist es in der Mitte. Im Tagesverlauf zieht es nach Norden. Dann gibt es eine Pause. Dann kommen aus Südwesten wieder neue Wolken. Und der Kollege war jetzt eilig unterwegs. 4 bis 9 Grad morgen früh, 10 bis 13 Grad ganz in der Osthälfte. Dort gibt es morgen noch mal bis 22 Grad. Für die meisten 15 bis 19, auf Helgoland übrigens 10. Das sind die Aussichten. Da trifft das Wort wechselhaft zu. Am Ostermontag in der Osthälfte noch ganz schön warm. Danach wird es auch hier wieder kühler.
Bei dir lernt man immer etwas dazu. Vielen Dank, Sven, für die Aussichten und die Infos. Das waren die Tagesthemen von heute. Wir schauen noch schnell auf morgen. Wer nämlich vergisst, die Uhr umzustellen, wacht mit einer falschen Uhrzeit auf. Heute Nacht wird die Zeit vorgestellt. Um 2 Uhr wird sie eine Stunde weitergedreht auf 3 Uhr. Und dann beginnt die Sommerzeit und es bleibt abends länger hell.
So, hier geht's aber gleich weiter mit dem Wort zum Ostersonntag und zwar mit Lissy Eichert.
Ja, und wir sehen uns hoffentlich pünktlich morgen Abend wieder.
Und vom ganzen Tagesthemen-Team einen schönen Ostersonntag. Tschüss.
Tschüss.